eine Bündelung zur Gottessohnschaft Jesu in 8 Punkten. Ich weiß, das ist überhaupt keine heilige Zahl, aber es soll anzeigen, dass wir Menschen immer unvollkommen sind, und würden wir eine heilige Zahl wählen, würden wir die Vollkommenheit andeuten. Deshalb nicht 7 Punkte und nicht 12 Punkte, sondern 8 Punkte. Kinder, das ist mir etwa wieder eingefallen. Erstens, das Zeugnis des Neuen Testaments ist eindeutig. Man kann über einzelne Stellen diskutieren, zum Beispiel über Matthäus 16. Da kann man drüber diskutieren, ob hier Jesus von Petrus als Sohn Gottes im Sinne der echten Gottessohnschaft bezeugt wird. Ob das bei Petrus schon im Kopf war. Oder ob er nicht den Messias bekennt im Sinne des Alten Testaments. Darüber kann man an einzelnen Stellen diskutieren. Da habe ich gar nichts dagegen. Das würde auch der damaligen Zeit, der Zeit Jesu, gerecht. Weil die Juden streng monotheistisch dachten, weithin, mit wenigen Ausnahmen. Im vorchristlichen Judentum hat sich nicht die Erwartung eines Gottessohnes im eigentlichen Sinn entwickelt. Sie dachten monotheistisch, streng monotheistisch. Aber im Ganzen, wenn wir das ganze neutestamentliche Zeugnis ernst nehmen, gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit, als zu sagen, das Neue Testament bezeugt uns Jesus als den Sohn Gottes. Und die Konsequenz ist das Bekenntnis zu einem dreieinigen Gott. Wäre Jesus als Sohn Gottes nur als Messias zu verstehen, dann wäre er gescheitert. Ja, Jesus hat kein Reich gegründet. Als irdischer Messias ist er gescheitert. Wann wirst du das Reich Israels aufrichten? Das haben die Jünger erwartet. Dafür haben sie gekämpft. Darum hat vermutlich Judas den Jesus verraten, weil er dachte, dann zwinge ich Jesus, dass er endlich zeigt, wer er ist. Darum hat er Petrus dem Malchus das Ohr abgehauen. Darum haben die Jünger nicht die Leidensankündigungen begriffen. Sie hatten den König vor Augen. Und deshalb der größte Jubel der Jünger beim Einzug Jesu in Jerusalem. Hoschiana, der Sohn Davids, der König kommt. Jetzt geht's den Römern an den Kragen. Und dann kam's ganz anders. Begrenzen wir Jesus auf seine irdische Wirksamkeit, erwarten wir in Jesus einen weltlichen Messias, dann ist Jesus gescheitert. Das muss man ganz deutlich sehen. Dann war das Kreuz das Aus. Aber das Neue Testament bezeugt Jesus als den Sohn Gottes, der in seinem ersten Kommen für uns gestorben ist und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit. Zweitens, der Unterschied zu den anderen Religionen. In den außerchristlichen Mythen gehen Götter zu den Menschen ein und zeugen Gottes Söhne. Ähnlich wie es 1. Mose 6 schildert. Die Götter kommen zu den Menschen und zeugen Kinder. Das ist von Jesus nicht gesagt. Matthäus 1 und Lukas 1 sind in diesem Sinne von den anderen Mythen, wo es um Gottes Söhne geht, ganz verschieden. Es findet keine leibliche Zeugung statt. kein Geschlechtsakt zwischen einem Gott und einer Menschenfrau. Eben nicht. In den anderen Religionen werden Menschen zu Göttern erhöht. Der Pharao in Ägypten als der Sohn Gottes. In anderen Religionen werden Menschen zu Göttern adoptiert. Bei Jesus nicht. Keine Vergöttlichung eines Menschen, sondern Gott wird Mensch und geht ans Kreuz. Das ist die Erniedrigung. Weil Jesus diesen Weg geht, deshalb hat ihn Gott erhöht, Auferstehung. Und deshalb ist er eingesetzt zum Herrn über alles, zum Kyrios. Das haben die Religionen nicht. Dass Gott Mensch wird. Deshalb. Das ist nur christlich. Deshalb ist das Kreuz für die Griechen und für die Juden eine Torheit. Man kann doch hier das Christentum nicht einpassen in alle Religionen und sagen, das sei überall dasselbe. Das ist doch exklusiv christlich. Dass Gott ans Kreuz geht. Keine Götterzeugung, keine Göttergeburt, sondern die Herabsteigung Gottes. Das ist urchristlich. Die Stellen, die in ihrem ursprünglichen Plan, die, was die Vormittage ja betrifft, ziemlich durcheinander gekommen ist, die Bibelstellen, die da noch stehen, bringen genau das zum Ausdruck. Galater 4,4, Römer 5,10. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren, unter das Gesetz gegeben, damit er die, die unter dem Gesetz sind, erlöste. Galater 4,4. Sie können es nachlesen. Das ist der Unterschied. Deshalb haben wir hier nicht eine religionsgeschichtliche Einebnung zu vollziehen, sondern wir haben das Originäre, das Besondere des christlichen Glaubens zu erkennen. Damit ist in Jesus die Überbietung, Erfüllung und der Abschluss des Alten Testaments gegeben. Die Kirche hat das Alte Testament nicht abgestoßen. Die Kirche hat das Alte Testament nicht mit dem Neuen Testament vermischt. Beides wäre möglich gewesen. Die Heilige Schrift der Kirche ist die Bibel aus Altem und Neuem Testament. Nur so ist sie unsere Bibel. Es ist forschungsgeschichtlich interessant. Sie können es nachlesen in der IDEA-Dokumentation, mein Referat, habe ich das etwas aufgenommen. Es ist ja interessant zu sehen, dass die alttestamentliche Forschung, Wissenschaft im 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert das Alte Testament herabgewürdigt hat und im Grunde aus dem Kanon herausgenommen. Und damit auch eine Theologie der deutschen Christen im Dritten Reich vorbereitet hat. Nicht die Alttestamentler. Das Alte Testament schlecht. Auch andere nicht. Warum brauchen wir das heute noch? Vor allem seit der Aufklärung hat man ja vor allem die Geschichten, die Erzählungen, das typisch Jüdische herausgestrichen und gesagt, das, was für uns wichtig ist, das ist das Vernünftige. Die einleuchtenden Gebote, Moral, Ethik, Sittlichkeit, Kulturprotestantismus, weg mit diesen jüdischen Geschichten von Wundergeschichten von Abraham und so weiter. Nur das Vernünftige zählt. Und da konnte die Theologie der deutschen Christen, hatte da wunderbar ihr Material vorbereitet. Was erleben wir heute? Im Rahmen der alttestamentlichen Wissenschaft eine Abwertung des Neuen Testaments. Für den jüdisch-christlichen Dialog können wir auf das Neue Testament verzichten. Wir können eine gemeinsame Theologie des Alten Testaments treiben, die inhaltlich dann dieselben Ergebnisse hat, wenn wir auf das Neue Testament verzichten. Zenger, die Einleitung, Seite 17 oder 19. Wir können das Alte Testament lesen, et si novum testamentum non daretur, wörtlich zitiert, als wenn wir das Neue Testament nicht hätten. Kann ich als christlicher Theologe nicht. Das kann ich nicht. Das ist die neue Situation, in der wir jetzt stehen. Die Kirche hat ihre Bibel bewahrt aus Altem und Neuen Testament. Nur so ist sie unsere Bibel als Ganzes. Aber im Neuen Testament, besser gesagt mit Jesus, ist die Überbietung und die Erfüllung und der Abschluss des Alten Testaments gegeben. Jesus ist nicht nur der Messias Israels. Jesus ist nicht nur der Davidide. Hier ist mehr als David. Hier ist der Sohn. Jesus ist nicht nur der Prophet, der das Wort von Gott bekommt. Hier ist mehr als Elia. Hier ist das Wort. Jesus ist nicht nur der Priester, der das Opfer bringt für andere, der aber das Opfer auch für sich selber braucht. Der Priester hat ja im Alten Testament immer zuerst für sich geopfert. Hier ist mehr als Aaron. Hier ist das Opfer selber. In diesem Mensch gewordenen Gottessohn, der das Wort ist und das Lamm, ist die Vollendung, ist die Erfüllung. Da haben wir alles. Mit und von diesem Jesus her können wir zurück ins Alte Testament und ganz arg viel lernen aus dem Wort Gottes. Ich bin leidenschaftlich Alttestamentler. Darum tue ich mich auch mit Johannes und Matthäus ein bisschen schwerer. Also ich bin leidenschaftlich Alttestamentler. Aber wir können nicht zurück in das Gesetz. Dann verlieren wir Jesus. Die ganze Bibel aus Altem und Neuem Testament noch aus einem anderen Grund. Jetzt denken wir wieder trinitarisch. Wenn Gott von Ewigkeit her der Dreieinige ist, dann gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Gott des Alten und des Neuen Testaments. Sonst landen wir bei Marzion. Kennen Sie vielleicht schon besprochen in der Bibelschule, Marzion, 2. Jahrhundert. Der sagte, es gab einen bösen Gott, den zeigt das Alte Testament, einen Demiurgen, einen Rachegott. Und Jesus offenbart uns den guten Gott, seinen Vater. Weg mit dem Alten Testament, weg mit dem Matthäusevangelium, da ist so viel Jüdisches drin. Und er hat dann eine kleine Sammlung von neutestamentlichen Briefen zusammengestellt als Bibel, Kanon, Richtschnur. Es ist derselbe Gott. Wenn es der dreieinige Gott ist von Ewigkeit her, gibt es keine grundsätzlichen Widersprüche. Es gibt nur heilsgeschichtliche Fortschritte. Das müssen wir auseinanderhalten. Was uns das Alte Testament über Gott sagt, kann nicht im grundsätzlichen Widerspruch stehen zu dem, was im Neuen Testament über Gott gesagt wird. Zum Beispiel, dass Gott gnädig ist und geduldig und barmherzig, das bekennt das Alte Testament auf fast jeder Seite. Und dass Gott seine Leute liebt und so weiter und so fort. Das gilt auch für die Ethik. Wenn Gott am Anfang Mann und Frau füreinander geschaffen hat, dann kann er das heute nicht über den Haufen schmeißen. Das ist ein Unding. Das geht nicht. Aber es gibt heilsgeschichtliche Fortschritte. Das ist wichtig. Bengel sagte, unterscheide die Zeiten, dann stimmt die Schrift. Gesetz und Evangelium gibt es. Es gibt im Alten Testament verschiedene Abschnitte. Die Richterzeit, die Mosezeit. Immer wieder war die Frage, warum lässt Gott die Kriege zu? Ja, wann hat er sie denn zugelassen? Das ist eine bestimmte Zeit. Das war die Landnahme. Und warum? Das ist jetzt ein bisschen anmaßend in der Kürze der Zeit. Weil Gott für seine Offenbarung einen Raum beansprucht in dieser Welt und diesen Raum schützt. In der gefallenen Welt muss sich Gott einen Raum frei kämpfen für die Offenbarung. Und das war Israel. Das war jetzt eine Kurzerklärung. Aber Sie haben ja noch ein paar Jahre Zeit zum drüber nachdenken. Also deshalb die Einheit der Bibel, weil es der eine Gott ist. Deshalb können wir das nicht auseinander dividieren. Wir machen noch eine kleine Pause, 8 Minuten und dann der Rest.